Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Was sie mit der Umbuchung von Notfallkrediten macht, ist ja nichts anderes als das Testat, dass die Schuldenbremse eigentlich zu rigide ist.
Vorsichtig formuliert, intellektuell nicht ganz redlich, so eine Argumentation.
Und es wird jetzt so getan, als seien das irgendwie Ewigkeitsregeln, wie irgendwie die 10 Gebote. Und das überzeugt mich jetzt nicht.
Ich wäre ja immer dafür, man macht sich ehrlich, aber das scheint wohl schwierig zu sein. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Ich grüße dich, lieber Bert.
Ja. Nun, aus gegebenen Anlass möchte ich heute mit dir noch einmal über das leidige Thema Schuldenbremse diskutieren, allerdings aus einem anderen Blickwinkel als beim ersten Mal. Dafür müsste ich einen kleinen Exkurs, einen kleinen Einstieg machen. Nun, in den 1960er bis Ende der 1970er Jahre war die Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik Deutschland durch das sogenannte magische Viereck verpflichtet. Das ist ein Zielkatalog des 1967 verabschiedeten Stabilitätsgesetzes, nämlich der Preisstabilität, der Vollbeschäftigung, dem Wachstum und dem außenwirtschaftlichen Gleichgewicht. Mit dem Übergang zu flexiblen Wechselkursen in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre wurde daraus ein magisches Dreieck. Und das Problem der importierten Inflation wurde faktisch irrelevant. Nun zu Beginn der 2020er Jahre gibt es aber jetzt wieder seit kurzem ein magisches Viereck, denn die Klimaneutralität ist hinzugekommen. Und die Erfüllung also dieses neuen Zieles erfordert natürlich neben privaten Anstrengungen auch beachtliche staatliche Investitionen und steht, wenn man es deutlich ausspricht, in Konflikt zu der 2009 verabschiedeten und ins Grundgesetz eingeführten Schuldenbremse stehen, die zwischenzeitlich auch für die Länder scharf gestellt ist und die nur noch in normalen wirtschaftlichen Zeiten eine Verschuldung in Höhe von 0,35% in Relation zur gesamtwirtschaftlichen Leistung erlaubt. Im Klartext, vom Prinzip her müsste deswegen der Bund die für die Erreichung des Ziels der Klimaneutralität bis 2050, einige sprechen sogar von 2045, erforderlichen öffentlichen Investitionen müssten aus dem Steueraufkommen finanziert werden. Und das vor dem Hintergrund eines nicht zuletzt demografisch bedingten Rückgangs des Trendwachstums. Macht das Sinn?
Nein. Die kurze Antwort.
Kurz, präzise und verletzend.
Aber nein, es macht keinen Sinn. Und ich finde auch die prima nochmal die Darstellung, die du gewählt hast, mit einem neuen magischen Viereck. Ich glaube, das macht nämlich noch eines deutlich, was wir beim letzten Mal am Ende formuliert haben, dass wir diese ganze Politik für den Klimaschutz, auch basierend jetzt auf der Eröffnungsbilanz von Habeck, einbetten müssen in dieses makroökonomische Konzert der anderen Akteure. Das ist bisher nicht geübt, weil wir auch, das ist zu Recht gesagt, einmal durch veränderte außenwirtschaftliche Bedingungen, dann hatten wir 10 Jahre eine flache Phillips-Kurve. Das heißt, es gab keinen Konflikt zwischen Lohn- und Geldpolitik. Die Lohnpolitik schien eingehaust, die schien nicht mehr der klassische Konfliktpartner.
Als Folge der Globalisierung, das Drohpotenzial.
Genau.
Der Arbeitgeber war zu
genau.
groß.
Genau, und auch die geringere Tarifbindung, ne? Und alles das, was da so auch von der Bundesbank in diversen Studien angeführt wurde als Erklärung für diese flache Philipp Skov hat im Grunde dazu geführt, dass der Geldpolitik ein Partner abhanden gekommen ist. Das heißt, hat sich reduziert auf ein Gespräch mit der Finanzpolitik und das Gespräch ist dann noch besonders europäisch geworden. Die auf der deutschen Seite war das alles spannungsfrei in den letzten 10 Jahren. Wir wissen, mit welchem Maße insbesondere Schäuble dann auch dank einer guten Wirtschaftsentwicklung, guter Lohnentwicklung.
Das war ein goldenes Jahrzehnt,
die 10er-Jahre. Und gute Einbindung neuer Arbeitskräfte. Wir haben ja eine Erwerbsintegration in diesen 10 Jahren nach Köppen gehabt, auch nach Arbeitsvolumen, aber vor allen Dingen nach Köppen, dass auch das Steueraufkommen pro Einwohner so erhöht hat. Und damit hat er das
Die Macht Bevölkerung ist sogar trotz niedriger Geburtenrate gestiegen, nicht?
Ja. Die ist noch gestiegen, ja, weil wir Zuwanderung hatten. Ja. Und insofern war das auch enorm, was da über die Wertschöpfung und damit die Einkommensbildung möglich war und daraus dann Steuer- und Abgabenzahlungen für ihn, für den Staatshaushalt möglich zu machen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
So, und jetzt sind wir auf einmal stellen wir fest, wir haben unabhängig von der Frage, wie organisieren wir Klimaschutzpolitik, Preiseffekte, insbesondere jetzt verschärfend über Energiepreise, Öl und Gas. Das ist, hat jetzt relativ wenig mit der Pandemie zu tun, sondern vor allen Dingen mit internationalen Sicherheitsfragen, mit geopolitisch-strategischen Konflikten, die hier reinspielen, von denen man auch nie weiß, wie lange sie halten und ob sie dauerhaft ein Trend sind. Aber wir haben ja schon mal gesagt, die Globalisierung an sich ist kein Entlastungsfaktor mehr für die Preisbildung, weil die Märkte das nicht mehr so einfach darstellen. Aber interessant ist, dass wir natürlich jetzt in der Tat so ein sicherheitspolitisches Thema haben. Und dann kommt noch die Frage, und das ist ja auch vielfach schon diskutiert, Green Inflation. So, und in dieses Konzert tritt die Finanzpolitik mit ein. Das ist noch nicht, überhaupt nicht systematisch betrachtet. Nicht nur mit der Frage, wie finanziert sie und organisiert sie die Investitionen, sondern auch, wie organisiert sie letztlich die Finanzierung der Sozialverträglichkeit. Ich meine, das gehört ja mit dazu. Das muss jetzt nicht kreditfinanziert werden.
Man muss das ja abfedern, weil natürlich, wenn man eine Inflation hat, geht die natürlich immer zu Lasten der Geringverdiener. Und das muss man kompensieren.
So. Und die können nicht ausweichen. Die haben wenig Möglichkeiten und dadurch, dass die alternativen Antriebstechnologien einfach noch teurer sind, also ich meine, selbst bei einer Kaufprämie von 5.000 Euro ist das Elektromobil auch für diese Haushalte nicht erschwinglich.
Ja. Und die Kaufprämie erhöht ja die Preise tendenziell.
So, und andersrum ist es auch nicht so, dass die aus ihrem Geschosswohnungsbau mit Eigenleistung energetisch sanieren. Das passiert über die Wohnungsbaugesellschaften, haben wir viel Zeit verloren. Gut, das passiert, das erhöht die Mieten auch normal und drückt. Also dort haben wir wenig Ausweichmöglichkeiten und deswegen gibt es ja da alle Diskussionen, wie kompensiert man die. Das ist aus Steuergeldern zu kompensieren, das ist laufender Transfer, das ist völlig klar.
Weil das den Kapitalstock nicht verändert in der Sache.
Es ist eine Umverteilung in der Situation, die aber geboten ist. Das heißt aber andersrum, es gibt einen Druck, einen Verwendungsdruck und eine Verwendungskonkurrenz auf jeden Steuereuro, der eingeht. Auch wenn Herr Lindner auch etwas mehr jetzt sieht als vielleicht erwartet und nicht so viele Kredite aufgenommen wurden zuletzt. Aber diese Situation muss man mitnehmen. Und dann kommt das, was du gefragt hast, wie finanziert man eigentlich die Investitionen? Wenn man das auch noch aus Steuergeldern machen will, weiß ich nicht. Erstens macht es ökonomisch keinen Sinn.
Dann müsste die Steuerquote
hochgehen. Exakt. Und die ist ja schon mit 24% hoch.
Dann hätte ich damit natürlich wiederum Rückwirkungen auf die Investition und Konsumtätigkeit. Und damit würde natürlich dann das Trendwachstum weiter gedämpft.
Ja. Und ich meine, machen wir uns eins klar, es geht ja auch nicht nur um die Kompensation, wenn man nochmal den Druck auf den Steuereuro nimmt, der unteren Haushalte, also die in der Grundsicherung liegen oder in dem künftigen Bürgergeld, wie immer das organisiert wird. Das betrifft ja auch viele Haushalte, die an der Schwelle zur Einkommensbesteuerung liegen. Der Grundfallbetrag wird zwar immer mit angehoben, das ist ja nun Gott sei Dank seit den 90er Jahren durch ein Verfassungsgerichtsurteil geboten, aber der Progressionsgrad ist dann dramatisch hoch. Und interessant finde ich ja auch die Begründung des Finanzministeriums, dass man jetzt gar nicht so auf Rückgabe der kalten Progressionseffekte setzen möchte, denn man hätte ja zuvor zu viel zurückgegeben. Also das finde ich ja auch interessant, dass auf einmal, wer hat da jetzt was von? Das wusste er ja damals nicht, dass er zu viel kriegte und deswegen kriegt er jetzt, wird es nicht gemacht, was eigentlich ja zumindest, zwar nicht automatisch, aber gedacht ist von der Politik, immer auch die kalte Progression immer wieder zurückzugeben. Das finde ich ist erstmal ein Glaubwürdigkeitstest auch für Herrn Lindner.
Ja, und das bedeutet natürlich, die Finanzierungsbasis für neue Investitionen erodiert auf diese Weise.
So, damit ist ja noch nicht einmal dieser blöde Einkommensteuertarif geglättet. Ich meine, der ist ja an sich anreizfeindlich, gerade in dem mittleren Segment, unteren Segment, mittleren Segment.
Ja, die höchste Belastung haben ja diejenigen, die in der Nähe der Beitragsvermessungsgrenze zur Arbeitslosen- und zur Rentenversicherung liegen.
Genau.
Ja, das ist die höchst belastete Gruppe in Deutschland mit Zwangsabgaben.
Was übrigens seit Jahren die OECD auch immer wieder schön bebildert und beschreibt und sagt, da seid ihr besonders schlecht. Das geht aber immer durch alle Gehörgänge von Finanzministern, egal wo sie sich befinden, durch. Und das finde ich einfach auch nicht zuträglich, denn wir brauchen ja insgesamt auch ein Steuersystem, das für sich genommen anreizkompatibel ist, wie wir Ökonomen sagen, anreizförderlich ist. Und ich bin da immer auch schon Anhänger dieser Indexierung gewesen. Ich finde, dass kalte Progression kein Argument ist für Steuermehreinnahmen.
Ja, gut. Das heißt also, wir haben wachstumspolitische Erfordernisse, die durch Versäumnisse in der Steuerpolitik verschärft werden. Aber jetzt kommen wir doch mal zum Thema, wie sollen denn jetzt die grünen Investitionen, die natürlich auch der Staat finanzieren muss, wo soll denn da das Geld herkommen, wenn also faktisch, wenn wir kein gesamtwirtschaftliches Ungleichgewicht haben, mit Sicherheit nicht aus den 0,35% die verschuldungsmäßig nach der Schuldenbremse möglich sind, finanziert werden können.
Schon mal deshalb nicht, um noch einen Gedanken dazwischen zu schieben, weil diese 0,35% im Wesentlichen aufgebraucht werden für die Tilgung der Corona-Schulden.
Ja,
das will man zwar ein bisschen verlängern von 20 auf 30 Jahren beim Bund, aber trotzdem bleibt da etwas, wenn du es mal alles zusammennimmst.
Ja, ja.
Oder man macht es wie in Nordrhein-Westfalen, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, auf 50 Jahre, dann ist das wie so eine ewige Schuld beiseite gelegt und es stört dich. Das muss man nur auch immer noch in die Diskussion mit reinnehmen. Mhm. Der Koalitionsvertrag hat ja im Wesentlichen zwei Fenster aufgemacht. Das eine ist die, über Bundesgesellschaften Investitionen zu triggern. Also auch über die Autobahn GmbH und über diese Immobiliengesellschaft. Und das Zweite ist...
Früher hätte man das natürlich Schlupflöcher genannt. Ne?
Ja, aber das ist natürlich, ich sag mal, wenn ich das jetzt unter die Überschrift Investitionsgesellschaften fasse, der einzige legale Weg... Ja. ist an der Schuldenbremse oder mit der Schuldenbremse zu machen. Ich sage mal bewusst mit der Schuldenbremse, weil die ja sich gerade auf solche privatwirtschaftlichen, also eigenständig rechtlichen Haushalte nicht bezieht, sondern nur auf Sondervermögen, die das nicht haben.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Der zweite Weg, den halte ich, der ist zwar irgendwie praktisch oder praktikabel überzeugend, aber nicht von der Sache her, nämlich die notfallmöglichen Kredite im Rahmen der Schuldenbremse für die Pandemiebekämpfung einfach beiseite zu legen, was man nicht gebraucht hat, umzubuchen in den Transformations- und Klimafonds.
Das hat ja Lindner gemacht, diese 60 Milliarden. Aber Entschuldigung, nicht getätigte, sagen wir mal, Corona-Hilfen ist ja ein bisschen was anderes als Klimainvestitionen.
Also ja, das ist ja
für den Laien zumindest. Ja.
Ja, und das ist auch für die Verfassungsrichter relativ klar. Ich meine, man muss sich jetzt als Ökonom nicht auf eine juristische Position beziehen, man kann sie aber auch nicht ausblenden. Mein Eindruck ist, und wir haben das auch mal mit dem Gutachten für Bremen mal uns anschauen müssen, hatten da juristische Expertise dazu genommen, man muss sehr gut argumentieren, dass die Verwendung von Kreditermächtigungen im Rahmen der Schuldenbremse für den Notfall wirklich auch dem Notfall der Notfallbekämpfung dienen. Und da kann man sich, meine ich, nicht hinstellen, wie einige Juristen in der Anhörung gesagt haben, naja, es ist doch schön, wenn dann ein Euro verwendet wird und der hilft dann quasi irgendwie der Pandemiebekämpfung, aber ist dann auch noch für die Digitalisierung oder für die Dekarbonisierung gut. Das ist kein überzeugendes Argument. Mhm. Und ich vermute mal, wir hatten ja das, glaube ich, schon mal andiskutiert, das wird nochmal juristische Konsequenzen haben.
Ja, ja, das wird beim Bundesverfassungsgericht landen und wie das rausgehen wird, weiß ich nicht. Jedenfalls die Äußerungen, die man aus Karlsruhe hört, sind also ausgesprochen kritisch, weil man einfach sagt, also Klimaschutzinvestitionen sind keine Pandemiehilfen.
So ist es. Und ich meine, interessant ist ja dabei, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber die Politik tut so, also jetzt vor allem auch Lindner macht das ja sehr stark, CDU ist da immer sehr klar in dem Punkt, Scholz würde sich verzweifelsfall auch noch anpassen, aber zu sagen, naja, die Schuldenbremse ist super, die müssen wir nicht ändern und es gibt ja auch wenige Kollegen noch von uns, die das auch so sehen und das lassen wir einfach so und da gibt es überhaupt gar keine Restriktionen und wir haben gar keine Probleme zu finanzieren. Was sie faktisch tun, ist aber einmal mit der Schuldenbremse Schlupflöcher zu nutzen in den Investitionsgesellschaften, das kann man, also ich halte das auch für einen gangbaren Weg, wenn man die Verfassungsmehrheit nicht hinkriegt, aber das, was sie mit der Umbuchung von Notfallkrediten macht, ist ja nichts anderes als das Testat, dass die Schuldenbremse eigentlich zu rigide ist. Also sie machen etwas und belegen mit dem Tun, ohne dass sie das verbalisieren, eigentlich unsere Kritik.
Ja, das ist richtig. Und sagen wir mal, die Schuldenbremse ist ja eigentlich für eine Situation konzipiert worden, wo man eine so deutliche Erhöhung der Staatstätigkeiten, welches also die Bewältigung der Klimawende erfordert, gar nicht auf dem Radar hatte.
Ja. Ja, ich meine, man kam sozusagen aus der Erfahrung der Finanzkrise, da ist die Schuldenstandsquote auch damals auf 80 hochgeploppt von 60. Da hat man gesagt, okay, jetzt müssen wir das machen. Es gab das Vorbild der Schweiz, die ja anders kalibriert ist, die ja auf ein nachhaltiges Ausgabenniveau geht und nicht sozusagen vom Saldo her so einfach argumentiert. Mhm. Aber es ist völlig wichtig, daran zu erinnern, dass solche Regelungen ihre Geschichte haben. Und es wird jetzt so getan, als seien das irgendwie Ewigkeitsregeln, wie irgendwie die 10 Gebote. Und das überzeugt mich jetzt nicht.
Nun ja, es gab ja auch andere Vorschläge einer Schuldenbremse. Einen hat der Sachverständigenrat gemacht, als ich noch Vorsitzender war. Die hat aus der goldenen Regel angesetzt. Das heißt, dass Nettoinvestitionen durchaus aus Krediten zu finanzieren sind, weil damit der Vermögensbestand des Staates erhöht würde.
Ja, das bleibt dann immer die Kritik, die man dann hat. Ja. Ist zum einen, dann wird alles umgebettet umgebucht und politöko.
Ja, ist und, richtig, und jetzt wird es umgangen.
Jetzt wird es umgangen. Also sagen wir mal so. Ja, aber ich meine, wenn der Sachdruck so ist, ich meine, das ist ja auch nicht. Also wir haben ja beim letzten Mal auch so gesagt, da machen wir ein bisschen im Dissens, weil du gesagt hast, das, was jetzt klimapolitisch gemacht werden muss, naja, das ist ja nicht wirklich ein Wachstumseffekt für die künftige Generation, insofern nicht so VGR-wirksam. Ja. Da könnte uns jetzt jemand entgegenhalten, naja, dann muss es auch nicht kreditfinanzieren. Ich würde aber sagen, es gibt immer noch ein distributives Argument, wobei ich ja deinen allokativen Zweifel da nicht mittrage, sondern sage, natürlich führen diese Klimainvestitionen, wenn sie gut gemacht sind, zu einem stabileren Wachstum und auch für die künftige Generation trotz Alterung dann Handlungsfähigkeit zu haben, als wenn wir das nicht täten, denn die Klimapolitik würde uns auf die Füße schlagen, wenn wir es unterlassen. Aber selbst wenn man das mal beiseite legt, kann man ja nicht argumentieren, dass bei dem, die da Nutzen von haben, nur die heutige Generation finanziert.
Das ist richtig, aber wie kommen wir jetzt aus diesem Dilemma raus? Ich sehe ja keine Möglichkeit oder keine Mehrheit auf absehbarer Zeit, dass die Schuldenbremse, so wie sie besteht, zur Disposition gestellt wird. Das heißt, letztlich wird die Politik vor die Aufgabe gestellt sein, mehr oder weniger intelligente und, sagen wir mal, nicht unbedingt sofort rechtswidrige Umgehungstatbestände zu öffnen, zu finden.
Also meine
und
Vermutung.
Das ist natürlich nicht toll für die Legitimation einer soliden Haushaltspolitik.
Das ist es nicht. Das ist es nicht. Ich nehme auch mal an, dass die jeden Tag schon eine Kerze, nicht vielleicht gerade im Kölner Dom, aber im Berliner Dom anzünden, dass das verfassungsrechtlich durchgeht, was sie mit der Umbuchung der Notfallschulden für die Pandemiebekämpfung da gemacht haben. Und ansonsten, wenn ich mir den Klimaschutzplan anschaue, der in dieser Eröffnungsbilanz von Habeck angelegt ist, vermute ich mal, wird man in vielen Themen Investitionsgesellschaften zum Thema machen. Nimm mal die Wasserstoffstrategie, das hat ja Infrastrukturvoraussetzungen, was Leitungssysteme angeht. Das wird da deutlich greifen. Schwierig, denke ich, wird es bei den Klimaschutzverträgen. Das finde ich einen interessanten Punkt. Ich meine, du kannst diese ganzen reinen Infrastrukturinvestitionen, die kannst du über Investitionsgesellschaften.
Da wird man einen Weg finden, das sehe ich.
Aber die Frage der Klimaschutzverträge, weil da kannst du ja nicht begründen, das ist keine Infrastrukturaufgabe. Sondern das ist ja quasi eine Subvention. So, und wenn ich eine Subvention, müsste ich eigentlich Steuer finanzieren. Wo hat er denn jetzt das Geld dafür? Und was
Steuer haben wir nicht, also müssen wir da also eine investive Verwendung simulieren letztlich.
Im Grunde ja, aber das ist so, das wird alles immer so mitgeführt. Die sagen ja toll, diese Carbon Contracts for Difference. Ja. Ich halte das auch für eine zielführende Begleitmaßnahme, denn man sagt dann, also es gibt ja Branchen, was weiß ich, Zement und Papierindustrie, Stahl, Chemie, die enorme Energiebedarfe haben, deren Umstellung auf Klimaneutralität, und da ist es nicht nur Energie, bei Zement ist es auch nur die reine Produktion, die umgestellt werden muss technologisch, um CO2 rauszunehmen oder wie auch immer. Das sind natürlich letztlich auch Investitionen, private Investitionen, dann würde ich das unter diese Subvention als Investitionsförderung halten, aber muss das dann begründen. Denn ich glaube, wir sind beide, du hast es ja auch gesagt, gehen nicht davon aus, dass die Schuldenbremse mal eben verfassungsrechtlich geändert wird.
Nein, das sehe ich nicht, aber das bedeutet natürlich, dass die Politik eine gewisse Fahrtabhängigkeit verfolgt, wohl wissend, dass der eingeschlagene Pfad eigentlich nicht zukunftsfähig ist. Die gleiche Debatte haben wir ja beim Europäischen Stabilitätspakt. Ja, da sagt man, nein, also wir werden den Stabilitätspakt nicht ändern, wenngleich der keinerlei ökonomische Begründung mehr hat. Aber wir werden trotzdem Wege finden. Das, finde ich, ist ein bisschen, mal abgewogen und vorsichtig formuliert, intellektuell nicht ganz redlich, so eine Argumentation.
Ja, das hast du jetzt sehr schön zurückhaltend formuliert. Ja. Aber ich meine, man ist immer Opfer seiner lebenslangen Festlegungen. Und dann können lebenslange Festlegungen zu Lebenslügen werden. Um das mal deutlicher zu sagen. Ich glaube, bin ja auch nicht der Meinung, das hatten wir auch schon mal diskutiert, dass man Europa jetzt da alles aufgeben muss. Nein. Aber man muss vor allem die 20. Regelung, die Anpassungspfade überprüfen. Man muss gucken, wie man das mit individuellen Abmachungen und Abkommen zwischen Ländern und der EU regeln kann, dass sie sich auf den Pfad machen, analog wie das in Deutschland mal mit Saarland und Bremen gemacht wurde und in Bremen durchaus ja auch funktioniert hat und im Saarland auch. Also wir haben da heute eine andere Situation. Mhm. Aber das muss man dann auch wollen. Also ich finde es immer so, die Ordnungspolitik heißt nicht, um es mal so rum zu formulieren, dass gegebene Regeln im Detail heilig gesprochen werden, sondern sie heißt, dass es verlässliche Grundlagen gibt, das Systemverständnis. Wir wollen eure Steuerung über Preise, über Preissignale. Dafür gibt es gewisse elementare Voraussetzungen. Und das muss begleitet werden durch eine Wirtschaftspolitik, die der Sache folgt. Wenn sich grundlegende Fragen verändern, muss man auch dann Antworten finden.
Da muss das die Ordnungspolitik also elastisch sein. Das ist sie natürlich.
Sie muss nicht im Kern, aber an manchen Ländern sicher. Muss sie elastisch sein.
Aber ich habe ja Ordnungspolitik bei meinem akademischen Lehrer Alfred Müller-Amack und der Mutter, wo ich gesogen, aber
ja,
der sah das auch relativ realistisch. So, guck mal, man kann ja Ordnungspolitik nicht einmal ins Englische übersetzen.
Ja.
Das heißt also, es ist ein ziemlich, sagen wir mal, dehnbarer Begriff, wenngleich immer jeder konservative Politiker argumentiert natürlich aus ordnungspolitischer Perspektive. Ja, in Tat und Wirklichkeit gibt es die natürlich nicht. Und du hast ja jetzt hier auch einen Weg gesehen, wie man ordnungspolitisch korrekt Vorschriften umgeht.
Ja, ich würde es nur gar nicht sagen, Vorschriften umgehen, sondern ich will einfach sagen, also man ist dann Opfer
unzeitgemäße Vorschriften passend macht. Ich wäre ja immer dafür, man macht sich ehrlich, aber das scheint wohl schwierig zu sein.
Es ist schwierig, ich meine vor allen Dingen, wenn du es einmal in die Verfassung packst. Und ich finde, das ist nochmal so ein Punkt, auf den wir vielleicht unsere Zuhörer auch mal hinweisen sollten.
Es da wäre ja ich so ohnehin drauf gekommen.
So ein Trend der Verlagerung in die Verfassung.
Ja, furchtbar.
Es gibt ja ein schönes Buch von Paul Tucker, Unelected Power. Der hat das bezogen auf die Geldpolitik und hat gesagt, unter welchen Bedingungen und welches Mandat muss das denn dann eigentlich sein? Dass es dort halt Schwierigkeiten in der Deutung gibt, sieht man ja an den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts zu dem, was die Geldpolitik auf europäischer Ebene in Deutung ihrer Unabhängigkeit und Neutralität tut. Aber es ist am Ende unelected power. Alles, was man in die Verfassung schreibt, ist zwar nicht unelected, das ist ja gewählt, das ist ja, ja durchs Parlament in die Verfassung gekommen, aber irgendwann hat es die Qualität von unelected power, weil Generationen dann gefangen sind in Detailregelungen, die eigentlich nicht mehr Verfassungsgedanken Rechnung tragen.
Nein, das ist
und das ist Verfassung ist ein hohes Gut. Und wenn man mit der Verfassung so umgeht, dass man zeitrelevante Themen dort reinpackt, dann beendet man Politik. Und das funktioniert.
Dann versteinert sie. Das erinnert ein bisschen an den Spruch von Wilhelm II., so wie es ist, so muss es sein. Nein, so wie es ist, so muss es nicht sein. Aber das wird natürlich durch eine solche Politik, sagen wir mal, befördert. Und das führt auch nicht zu, sagen wir mal, einer stärkeren Legitimation der Verfassung. Und die sollte eigentlich unser oberstes Gut sein, nicht?
Ja, was ich mir eigentlich wünschen würde, ich meine, zum Ende unserer Debatte, dass wir werden die Politik nicht dahin bringen, dass sie die Verfassung heute und morgen ändert, aber dass vielleicht etwas mehr Sensibilität darüber entsteht und dass es nicht nur ein Hosianna-Rufen ist, wenn Dinge in der Verfassung gelandet sind.
Ja, das war ein schönes Schlusswort, aber auch im gewissen Sinne ein pessimistisches, da du natürlich sagst, es ist kaum möglich, erkannte Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, heute zu korrigieren.
Ja.
Schade. Ein düsteres Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für diesmal.
Danke dir.
Tschüss.
Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.